Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der beruflich gesehen fast immer zweigleisig gefahren ist, als Journalist und als Medienwissenschaftler. Guten Morgen und herzlich willkommen, Tanjef Schulz.
Guten Morgen.
Großer Break in Ihrem Leben vor 2 Jahren. Bis dato Süddeutsche Zeitung in München, wohnhaft in Augsburg. Und dann der Wechsel nach Mainz auf die Professur. War es so, wie Sie sich's vorgestellt haben?
Ja, ich habe es bisher an keinem Tag bereut. Habe ja immer noch viel mit Journalismus zu tun. Begleite nun die Jüngeren auf den Weg in diesen doch wunderbaren Beruf. Und ich bin auch nicht aus Frust rausgegangen aus der Zeitung. Habe mir das auch sehr schwer gemacht damals, als ich das entschieden habe. Sondern weil ich den Eindruck hatte, das passt zu mir und zu dieser auch Zweigleisigkeit, die Sie angesprochen haben.
Dieses Alltagsgeschäft, gerade jetzt politisch gesehen, in diesen so spannenden und abwechslungsreichen Zeiten, fehlt Ihnen das nicht?
Ach, ich würde lügen, wenn ich nicht einräumen würde, dass ich ab und zu mal so einen kleinen Phantomschmerz spüre und so denke, ach, jetzt mal so ein schneller Kommentar am Nachmittag mit so einer Deadline, der würde mir jetzt gefallen. Das habe ich schon manchmal, aber so insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Wechsel und auch mit der Möglichkeit, mal manches jetzt mit mehr Ruhe und vielleicht auch Gelassenheit weg vom Newsdesk-Betrieb zu machen.
Forschung bedeutet natürlich, in gewisser Hinsicht etwas mit Ruhe anzugehen. Welche Forschung haben Sie zuletzt gemacht? Mit welchen Ergebnissen?
Also wir haben jetzt zuletzt in einem Team zusammen mit Kollegen vom Institut für Publizistik in Mainz über das Vertrauen in die Medien geforscht und machen da so eine Langzeitstudie. Da geht es auch um eigentlich sehr aktuelle Sachen, Fake News und diese ganzen Debatten um die vermeintliche Lügenpresse und haben festgestellt, naja, das ebbt so ein bisschen ab, diese Lügenpresse-Hysterie, sage ich mal. Viele besonnenere Stimmen werden doch jetzt wieder stärker und lauter, glücklicherweise.
Das heißt, Vertrauen in den Journalismus, wenn man überhaupt den Journalismus als Begriff in die Waagschale werfen kann, ist zumindest ansatzweise wieder etwas gestiegen.
Es gibt einen harten Kern von Verweigerern oder Leuten, die teilweise auch weiterhin sehr infame Angriffe auf den Journalismus loslassen. Aber es ist so, dass in Deutschland eigentlich eine relativ stabile Vertrauensbasis schon seit Jahrzehnten besteht, anders als vielleicht man zuletzt dachte. Und das gerade auch im internationalen Vergleich, etwa mit den USA verglichen oder auch mit Frankreich, wo die Leute sehr, sehr viel misstrauischer sind, was die Medien angeht.
Es gibt jetzt auch eine Trennung vollzogen von der AfD, die ja auch seit langer, langer Zeit die etablierten Medien entsprechend eingruppiert und eintaxiert, die jetzt sozusagen einen eigenen War Room für sich selber installieren wollen, um ihre Kundschaft exklusiv mit den eigenen Nachrichten zu bedienen. Wie bewerten Sie das?
Ja, das ist schon eine interessante, vielleicht auch bedrohliche Entwicklung, dass da im Prinzip nochmal PR, das ist ja nichts anderes, das ist ja nicht Journalismus, da wird Parteien-PR dann betrieben, böse Zungen würden sagen Propaganda betrieben, dass die dann noch weiter professionalisiert wird. Und man muss ja dazu wissen, dass die AfD sehr, sehr stark schon auf den sozialen Medien sich ausbreitet und da sehr, sehr viele sogenannte Follower hat und eben sehr populär dort ist. Und dass da durchaus so eine auch kommunikative Machtbasis jetzt aufgebaut werden soll.
Haben Sie diesen Aspekt eigentlich auch untersucht, ob sich diese Form des Internets, diese sich gegenseitig selbst bestätigen, ob das weiter Konjunktur hat oder ob sowas dann auch mal irgendwie den Zenit überschritten hat?
Nicht ganz direkt haben wir das in der Studie gemacht, aber indirekt in dem Sinne, dass wir auch feststellen, dass sehr, sehr viele Menschen doch sehr viel misstrauischer gegenüber dem Internet sind und gerade eben gegenüber sozialen Netzwerken und erkennen, oh, da muss man wirklich aufpassen, was sind das eigentlich für Quellen, wie seriös ist das, was wir da alles vorfinden.
Also das Verhältnis der Bürger zu den Journalisten ist das eine, das Verhältnis der Bürger zu den Politikern das andere. Was wir, Herr Schulz, seit der Bundestagswahl im Herbst 2017 erleben, ist das ein einziger und einzigartiger Beitrag zur Politikverdrossenheit?
Zumindest kann man diese Gefahr sehen. Ich glaube, dass insgesamt die Institutionen doch noch sehr stabil sind in Deutschland und auch die meisten Menschen relativ besonnen darauf blicken, dass auch der Bundespräsident, das Bundesverfassungsgericht beispielsweise eben Garanten sind für eine Stabilität und die Leute auch zu unterscheiden wissen zwischen stürmischen Phasen und seltsamen Phasen, wie sie jetzt etwa die SPD erlebt und dem, was unser Grundsystem betrifft. Und so gesehen kann es sein, dass die Politikverdrossenheit zumindest phasenweise jetzt wieder zunimmt, aber vielleicht nicht auf Dauer.
Aber ist es nicht trotzdem ein Armutszeugnis, wenn in einem so reichen, wohlhabenden und demokratischen Land über so viele Monate keine Regierung zustande kommt?
Ja, ich neige da auch zu einer gewissen Ungeduld. Das ist aber auch typisch für Journalisten. Aber man muss auch sagen, sehen wir uns doch mal die Welt um uns herum an. Wir sind doch eigentlich von Glück gesegnet, was für eine Stabilität wir immer noch in diesem Land haben.
Und kriegen keine Regierung zustande.
Ja, aber wir haben eine geschäftsführende Regierung, die das ja irgendwie noch bewerkstelligt. Natürlich würde man sich wünschen, dass manches jetzt mal endlich vorangeht. Und wir haben in unserem Land wirklich auch ein paar Dinge, wo man sagen kann, Stichwort Digitalisierung beispielsweise, wieso sind die nicht in der Lage, das mal hinzukriegen? Und die Leute machen sich natürlich auch einen Kopf, was da passiert. Nehmen sie, was ich, Flughafen, Berlin und so. Was ist das für ein Land? Da fragen sich manche das zurecht. Aber insgesamt stehen wir doch so schlecht jetzt auch nicht da.
Ohne jetzt in das beliebte Politiker-Bashing fallen zu wollen, wenn ich mir einen wie Herrn Scholz angucke, der jetzt zweimal aufgetreten ist in den Tagesthemen und im Heute-Journal,
ja,
und sagt, selbstverständlich ist unser Ziel, demnächst wieder den Kanzler zu stellen und die stärkste Volkspartei zu wählen. Die SPD ist keine Volkspartei mehr und die aktuelle Zahl 16%.
Ja, der Politiker Scholz lässt ja auch Fragen sehr schön an sich abtropfen. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Strategie jeweils immer ist. Andererseits die andere Strategie wie Schulz, eher sehr emotional zu sein und einfach auch in eine gewisse Grundehrlichkeit zur Schau zu tragen, die kam ja auch nicht an. Also da ist es auch so ein bisschen so, wie man es macht, macht man es verkehrt. Und ich glaube, Scholz ist jetzt wirklich ein Übergang, muss man mal sehen, was in einem halben Jahr ist. Wir vergessen ja auch so leicht, die FDP beispielsweise, die war schon so totgesagt. Und was haben die Leute sich alle da hämisch drüber hergemacht? Und irgendwann ist sie dann jetzt wieder stark im Bundestag und so weiter. Also die Dinge ändern sich dann doch auch wieder.
Also bei der SPD wird man natürlich abwarten müssen. Aber möglicherweise passiert in Deutschland mit den Sozialdemokraten das, was in vielen anderen europäischen Ländern ja schon passiert ist. Eine Art von Marginalisierung.
Das könnte durchaus passieren. Zumindest die letzten Jahre sprechen ja dafür. Das ist natürlich für so eine, eigentlich für die Bundesrepublik, überhaupt für die deutsche Geschichte, so wichtige Partei schon ein richtiger Absturz und ein Drama. Und man wird mal sehen, wie sich das dann in den nächsten Jahren fortsetzt. Ich neige nicht dazu, da groß in die Zukunft zu spekulieren. Journalisten wissen ja immer alles besser und meistens ist es dann am Ende doch anders.
Die SPD-Mitglieder entscheiden am 1. Märzwochenende. Wie werden sie entscheiden?
Ich glaube, dass es eine knappe Mehrheit geben wird für die GroKo.
Okay. Kanzlerin Frau Merkel, Außenminister, Frage?
Tja, da fragen Sie was. Ich habe irgendwie den Eindruck, Gabriel könnte es tatsächlich doch nochmal irgendwie schaffen.
Unser Gast heute Vormittag ist Tanjef Schulz. Der NSU-Prozess, der seit fast 5 Jahren in München läuft und verhandelt wird. Ich weiß nicht, wie oft Sie insgesamt schon dort waren und wann zuletzt?
Also zuletzt war ich dort in der vorigen Woche und insgesamt war ich von den jetzt über 400 Tagen so, glaube ich, rund 180 dort. Zuletzt weniger, weil ich eben jetzt von Mainz dann hätte immer anreisen müssen. Ja. Aber es waren sehr, sehr anstrengende Tage während vor allen Dingen auch der Beweisaufnahme, wo ich da teilweise dann täglich dort war.
Der nachhaltigste Eindruck dieses Prozesses für Sie?
Es gab so viele ganz verschiedene Eindrücke. Ich glaube, es ist die Vielfalt der Stimmen, die dort auftritt. Aber sehr beeindruckt und auch mitgenommen haben mich dann immer wieder Aussagen von Opfern und Angehörigen der Opfer. Also mal kurz 2 Beispiele vielleicht genannt. Das eine, der Vater des erschossenen Halid Yozgat, Ismail Yozgat sein Name, der dann im Gericht gezeigt hat, wie er seinen toten Sohn gefunden hat in dem Internetcafé, in dem er ermordet worden ist. Und dann hat er sich auf den Gerichtsboden gelegt und lag dann als alter, trauernder Mann zu Füßen der Richter, aber auch der Angeklagten. Und man hatte diesen armen Menschen dort auf dem Boden liegen. Das hat einen doch sehr berührt.
Und wie haben die Angeklagten reagiert?
Sie haben stocksteif dagesessen und der einzige Angeklagte, Carsten S., der auch reuig ist und dem das Ganze sichtlich sehr nahe geht, der sah tatsächlich sehr mitgenommen aus. Und nur ein zweites Beispiel vielleicht, es gab diese erschossene Polizistin in Heilbronn, Michelle Kiesewetter, und was ja oft vergessen wird, es gab ja einen Kollegen, Martin A., der mit ihr auf Streife war, dem auch direkt in den Kopf geschossen worden ist, der auf wundersame Weise überlebt hat und der dann im Gericht auch als Zeuge ausgesagt hat. Und so ganz bescheiden, tapfer seine Leidensgeschichte da erzählt hat und erzählt hat, wie es sein Lebenstraum, sein Jugendtraum war, Polizist zu werden und wie dann bei einem seiner ersten Einsätze er quasi diesen Kopfschuss erlitt und dann tief traumatisiert war und jetzt im Innendienst in der Polizei weiterarbeitet.
Was ist Ihr Haupteindruck der Hauptangeklagten Beate Zschäpe?
Ja, das ist so, wie es oft zu lesen ist, sehr, sehr undurchdringlich. Sie ist in der Lage, glaube ich, sich sehr abzuschirmen, ihre Emotionen im Zaum zu halten, zu kontrollieren. Auch das Manipulative, das man ihr nachsagt, sehe ich auch so, wie sie mit ihren Anwälten umgesprungen ist. Es ist aber eben ein ganz seltsames Gefühl, wenn man über 5 Jahre so eine Person teilweise dann täglich im Gericht sieht, aber mit ihr selbst nie sprechen kann.
Ist sie alt geworden in diesen 5 Jahren?
Ja, und sie ist aber auch nicht die Einzige, die diesem Prozess sichtlich gealtert ist und wo die Spuren dieses Prozesses, in dem Fall vielleicht auch der Untersuchungshaft, auch, wie ich finde, deutlich erkennbar sind.
Bei wem haben Sie das noch festgestellt?
Bei mir selbst, aber auch, okay. Aber auch bei Anwälten,
ja.
Auch bei den Staatsanwälten, bei den Richtern. Ich meine, es sind einfach Jahre natürlich vergangen, es sind Dinge passiert, es sind Menschen währenddessen Verfahrensbeteiligte gestorben, es haben andere geheiratet, Kinder bekommen, es ist viel, viel passiert und es ist sehr, sehr viel Leid, Elend und auch sehr viel rechtsstaatliche Mühsal in diesem Prozess in diesen 5 Jahren gewesen.
Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl hat ein Hauptziel, er möchte diesen Prozess revisionssicher zu Ende bringen. Und seit fast 5 Jahren begleitet Tanjef Schulz, Journalistenkollege, Medienprofessor aus Mainz, diesen Prozess. Wenn Sie sich den Richter Manfred Götzl angucken, der einen Job hat, um den ihn, glaube ich, nicht wirklich jemand beneidet. Was ist Ihr Haupteindruck dieses Mannes?
Er ist sehr souverän, er ist höchst konzentriert, das muss er auch. Da prasseln von allen Seiten alle möglichen Begehren auf ihn ein und er muss permanent, Sie haben es ja angesprochen, sein Ziel muss sein, das Revisionsfest zu machen, permanent sind da Fallen aufgestellt, in die er nicht tappen darf. Und das verlangt unglaublich viel von so einem Richter ab. Es ist schon als Beobachter, als Journalist schwierig, aber als Richter Wahnsinn.
Als klar war, Götzl übernimmt den Vorsitz bei diesem Prozess, hieß es ja, der sei zwar ein erstklassiger Jurist, aber hätte immer auch wieder cholerische, emotionale Geschichten gehabt in der Vergangenheit. Hat man davon was im NSU-Prozess gespürt oder gemerkt?
Ja, es gibt schon immer mal Phasen, wo dann sein Kopf etwas röter wird, die Farbe wird rot und er kann auch mal die Stimme erheben. Manchmal ist es vielleicht auch notwendig, um da diese vielen Beteiligten irgendwie zu bändigen. Was ich aber dachte anfangs ist, da passierte das noch öfter, dass das irgendwann mal ihm aus der Kontrolle geraten könnte. Und ich habe dann aber gelernt, er setzt das doch sehr geschickt ein und er weiß, wann er eine Pause einlegen muss.
Wie geht das Gericht eigentlich mit diesen unfassbar vielen Befangenheitsanträgen um?
Ja, vergleichsweise auch da souverän und locker wäre jetzt übertrieben, aber da wird sehr, sehr vorsichtig agiert. Die werden dann nach und nach abgearbeitet, je nachdem. Manchmal muss ja ein anderer Senat das entscheiden, manchmal der Senat selbst, wenn es nur gegen einen Richter geht. Und das wird dann alles in aller Juristengeduld abgearbeitet.
Man kennt ja vor allem auch bei Wirtschaftsstrafsachen diese Hinterzimmerabsprachen. Gibt es die beim NSU-Prozess auch?
Es gibt sicherlich ab und zu mal Absprachen über das weitere Vorgehen, ja, so nach dem Motto, stellen Sie noch einen Antrag jetzt oder nicht und so weiter. Das passiert auch mal in Prozesspausen, dass man nochmal was sicherlich zwischen den Beteiligten erfragt. Aber ansonsten sehe ich keine Anzeichen dafür, dass es solche Hinterzimmerabsprachen gibt.
Fast 5 Jahre Prozess, ein ewig langer Zeitraum. Muss das so sein?
Tja, man würde sich sicherlich wünschen, dass es schneller ginge. Man muss aber hier sehen, wie viele Beteiligte da sind. Es sind ja immerhin 5 Angeklagte mit größeren Verteidigerteams, weil der Prozessstoff so unglaublich groß ist. Und es sind sehr, sehr viele Nebenkläger, die also Angehörigen der Opfer beziehungsweise die selber Betroffenen, die Überlebenden, mit ihren Anwälten. Das sind dann so 60 bis 80 Anwälte. Und die wollen natürlich teilweise auch zu Wort kommen. Die wollen Anträge stellen. Die wollen dieses unglaubliche Geflechte ergründen, die Wahrheit ans Licht zerren. Und deswegen unter anderem dauert das einfach so lange.
Jetzt sieht es so aus, dass, glaube ich, ab Mitte März, das jedenfalls ist der Plan, die Verteidigung plädieren wird. Wie wird die Verteidigung plädieren?
Ich erwarte, dass sie auf der Linie dessen bleibt, was bisher auch schon der Fall war. Also im Falle von Beate Zschäpe, dass man im Prinzip den Kurs fährt zu sagen, naja, die wusste zwar manches im Nachhinein von den Morden und auch die geplanten Raubüberfälle, war aber nicht Teil des NSU. So wird, glaube ich, die Linie bleiben.
Diese rechte Szene, die ja in diesem Prozess eine bestimmte Rolle spielt, die Nazi-Szene, wie haben Sie die erlebt?
Ja, sehr dreist oft. Einfach sehr vergesslich, scheinbar vergesslich als Zeugen. Ja, weiß ich nicht, habe ich nicht, kann ich nicht, habe ich vergessen. Das sind so die Aussagen, die dann von Zeugen kommen, die aus der Neonazi-Szene stammen. Und manchmal, es geht ja um Zeiträume, die schon lange vorbei sind, kann das sogar mal stimmen, aber oft eben ist es auch unglaubwürdig. Und das ist schon eine Dreistigkeit, die da zu sehen war, die dann sich auch manchmal fortsetzte auf der Zuschauertribüne, wo immer wieder auch Rechtsextremisten dort Platz genommen haben.
Diese Vergesslichkeit, gilt die auch für Verfassungsschutzleute, die vor Gericht ausgesagt haben?
Leider ja. Leider gibt es da eben eine Parallele, dass eben auch von dieser Seite aus viele sehr sturköpfig, starrsinnig, eigentlich die Zeichen der Zeit nicht erkennt, aufgetreten sind, auch mitunter sehr vergesslich. Und das ist schon auch bitter zu sehen, diese Parallele.
Also von außen betrachtet, bei vielen von uns ist ja der Eindruck geblieben oder hat sich der Eindruck verfestigt, dass vor allem auch Verfassungsschutzämter in dramatischem Ausmaß versagt hätten. Würden Sie das auch so hart formulieren?
So wie Sie es formulieren, ja. Also dramatisch versagt, auf jeden Fall. Was ich dem Verfassungsschutz, generell auch den Sicherheitsbehörden, es wird oft vergessen, dass die Polizei auch eine sehr unrühmliche Rolle spielt in dem ganzen NSU-Komplex. Was ich denen am meisten mit fast anlaste, ist, dass ich dann aber fast gezwungen werde, ganz oft wieder zu Verteidigern dieser Behörde zu werden, was ich gar nicht möchte. Wenn nämlich sozusagen die Kritik so weit geht, dass man sagt, naja, die stecken ganz tief drin und haben quasi den NSU gesteuert und gedeckt. Theoretisch ist das möglich und ich möchte das auch nicht ausschließen, dass man da noch weitere Ungeheuerlichkeiten findet. Aber bisher sehe ich für so eine bewusste Verstrickung keine Anzeichen, was nicht heißt, dass V-Leute eine auch sehr, sehr ungute Rolle gespielt haben können.
Also kein komplettes Staatsversagen.
Staatsversagen komplett sehr wohl, aber nicht ein sozusagen vom Staat angezetteltes Morden.
Also im März plädiert die Verteidigung. Rechnen Sie mit einem Urteil noch in diesem Jahr?
Ja, ich habe aber mich schon oft vertan, leider, in dieser Hinsicht. Ich dachte eigentlich, es würde im vergangenen Jahr vorbei sein. Jetzt dachte ich irgendwann nach, das wird vor Ostern oder um Ostern herum zu Ende sein. Das wird nicht zu halten sein. Jetzt denke ich, ach, zum Sommer hin, aber wer weiß.
Die Bundesanwaltschaft fordert für Beate Zschäpe lebenslänglich und für Ralf Wohlleben 12 Jahre Gefängnis. Was wird rauskommen?
Ich denke, dass das schon realistische Werte sind. Natürlich müssen wir das Urteil abwarten. Letzten Endes weiß das nur das Gericht und die wissen es möglicherweise ja bis kurz vor Schluss auch noch nicht. Oder so sollte es zumindest sein. Aber ich denke, dass dieses Strafmaß durchaus realistisch ist.
Kriegt Götzl, der Vorsitzende Richter, den Prozess revisionsfest zu Ende?
Viele auf Seiten der Verteidigung bezweifeln das. Ich sehe aber eigentlich Anzeichen dafür, dass das gelingt.
Wenn es zur Revision kommt, bedeutet das Ganze wird nochmal in diesem Umfang und in diesem Zeitrahmen aufgearbeitet werden müssen?
Das könnte im schlimmsten Fall passieren.
Tanjef Schulz, mehr als 10 Jahre Redakteur der Süddeutschen Zeitung in München. Mit einem anderen Kollegen der Süddeutschen Zeitung in München haben Sie kürzlich ein Buch rausgebracht über den Ku Klux Klan in Deutschland, wohlgemerkt, nicht in den USA. Wie sind Sie in die Szene reingekommen und was hat Sie da am meisten überrascht?
Uns hat überrascht, dass es überhaupt den Ku Klux Klan in Deutschland auch gibt. Das ist vielen gar nicht so klar. Er ist natürlich überhaupt nicht so groß und mächtig, wie es in den USA der Fall ist. Aber im Zuge der NSU-Recherchen spielte eben auch der Ku Klux Klan plötzlich eine gewisse Rolle, weil es in Baden-Württemberg eben einen Klan-Ableger, eine Klan-Gruppe gab. Und wir haben dann, also da gibt es Verbindungen oder mögliche Verbindungen zum NSU, die wir dann recherchiert haben. Und dann sind wir aber darauf gestoßen, dass auch unabhängig vom NSU einfach der Ku Klux Klan in der Geschichte in Deutschland schon seit der Weimarer Republik eine Rolle spielt, die man so noch gar nicht richtig ausgeleuchtet hat. Und das wollten wir dann tun.
Was sind das für Leute, die da in Baden-Württemberg unterwegs sind?
Also das war eine Gruppe, die zur Jahrtausendwende existierte und die dann irgendwann auch einging zunächst mal, was nicht ausschließt, dass es immer wieder auch auflebt, so war auch immer die Geschichte des Clans in Deutschland. Und das waren zum einen teilweise Neonazis oder Ex-Neonazis, die jetzt plötzlich eine andere Heimat suchten, aber, und das war eben besonders schockierend, auch mindestens zwei Polizisten.
Mit wem in der Szene haben Sie sprechen können und haben dann auch letztlich gesprochen?
Wir haben zum Beispiel mit dem damaligen Clan-Anführer aus Baden-Württemberg gesprochen. Ich habe den auch, der mittlerweile ein Aussteiger ist und sehr glaubhaft inzwischen gegen Rassismus und Hass eintritt, in den USA lebt. Und ich habe ihn vor kurzem in Memphis dort getroffen. Wir haben aber auch mit anderen Aussteigern und ehemaligen Angehörigen aus anderen Clan-Gruppen, beispielsweise aus einer Clan-Gruppe in Berlin gesprochen und die getroffen, haben ein Gerichtsverfahren, was stattfand, gegen den Clan-Führer in Berlin verfolgt und also verschiedene Recherchen angestellt.
Gibt es Parallelen zu den Reichsbürgern?
Ja, insoweit, als das eben so ein bisschen beruht auch auf so etwas Clandestin, also etwas Geheimbundartigen, wo man eigentlich sehr schwer sich tut, überhaupt einzudringen und zu wissen, was macht die da eigentlich. Und eben auch in der Hinsicht, dass der Clan eben so seine ganz eigenen Rituale hat und Hierarchien, im Prinzip so eine eigene Welt aufbaut. Und die Reichsbürger tun ja eben das Gleiche.
Was ist das Ziel dieser Welt?
Beim Clan ist es ganz klar eine Vorherrschaft der weißen Rasse. Und das ist eben der Kern dieses rassistischen Bundes.
Und was ist mit den Reichsbürgern? Letztlich das ähnliche Ziel oder in Nuancen verschieden?
Da gibt es, glaube ich, auch wiederum recht unterschiedliche Gruppen, die aber schon eint, dass es da rechtsextremistische Ideen gibt, teilweise eben auch ganz klar solche auf Ariatum hin bezogenen, aber auch ganz andere Geschichten, die dann den Euro betreffen und alle möglichen Verschwörungstheorien zusammenbringen. Also das ist mitunter recht konfus auch.
Okay. Das Auswärtige Amt in Berlin hat soeben bestätigt, Dennis Yücel, der Journalistenkollege der Welt, ist frei. Rundum gute, positive Nachricht. Daniel Schulz.
Also zunächst mal ist es wirklich eine wunderbare Nachricht, die mich sehr, sehr freut, denn das ist ein Fall, der mich auch sehr bewegt hat in den vergangenen Monaten, in dem vergangenen Jahr, den ich auch immer wieder mit Studierenden angesprochen habe und thematisiert habe. Ich habe auch verwandtschaftliche Bindungen in die Türkei, ist ein Fall, der mich sehr umgetrieben hat. Und ich bin sehr, sehr froh. Gleichzeitig denke ich aber auch an die vielen weiterhin inhaftierten türkischen Journalisten in der Türkei.
Das heißt, sowas wie Presse- und Meinungsfreiheit gibt es in diesem Land, so wie wir es kennen und wie wir es wünschen, nicht?
Ja, so wie wir es wünschen und kennen, ist sie in der Türkei derzeit nicht mehr existent.
Warum nicht?
Ja, weil sich dort die Regierung entschieden hat, einen Kurs zu fahren, der darauf aus ist, die Opposition klein zu halten, Journalisten, die kritische Fragen stellen, kalt zu stellen. Und es gibt immer noch gewisse Spielräume, aber insgesamt hat das mit einer echten Pressefreiheit nichts mehr zu tun.
Mit anderen Worten, was in der Türkei passiert, bedeutet, es kann relativ schnell kippen auch.
Das ist eben eine Gefahr, die man sich auch immer vergegenwärtigen muss, auch für vermeintlich oder tatsächlich bisher stabile demokratische Staaten, wie auch die Bundesrepublik. Denn Gesetze sind auslegbar, die politische Kultur kann sich verändern, auch Grundrechte kann man aushöhlen. Und wir haben auch immer mal wieder Angriffe in Deutschland erlebt, etwa die Spiegel-Affäre in den 60er Jahren. Und das ist alles gut ausgegangen für die Presse, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich das für immer so fortsetzt.
Würden Sie trotzdem sagen, wir haben doch ein halbwegs funktionierendes Pressesystem in Deutschland, bestehend aus den verschiedenen Zeitungen, aus öffentlich-rechtlichen, auch aus privaten Fernsehen und Radioanbietern?
Oh ja, wir können uns wirklich als Land derzeit glücklich schätzen über diese Presselandschaft. Viele beneiden uns darum und wir sollten auch deshalb sehr, sehr aufpassen mit so infamen Vorwürfen aller Lügenpresse, bei aller Kritik, die man vielleicht in Einzelfällen an Fehlern oder bestimmten Meinungen in der Presse oder in den Medien hat.
Müssten wir als Journalisten uns da vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger gegen wehren? Also wenn beispielsweise diese Nummer kommt, ihr seid sowieso fern- und fremdgesteuert und ihr kriegt eure Anweisungen direkt aus dem Bundeskanzleramt.
Ja, da muss man sich auf jeden Fall gegen wehren. Das sind im Prinzip sehr infame, propagandistische, teilweise verschwörungstheoretische Ideen, teilweise aber auch einfach schlicht Unkenntnis. Viele Menschen, das zeigen auch Studien von uns in Mainz, haben nicht so eine richtige Ahnung davon, wie eigentlich Journalismus funktioniert. Ich glaube, da muss noch jenseits der Sonntagsreden viel, viel mehr an Medienbildung auch schon in den Schulen stattfinden. Wie funktioniert eigentlich Journalismus?
Müssten wir umgekehrt als Journalisten ein bisschen mehr die Lebenswirklichkeit von Menschen uns angucken und deren Sorge und Ängste, auch was beispielsweise Einwanderung angeht, ernster nehmen?
Auch das stimmt, denke ich. Medien sollten kritisiert werden können. Medien sollten auch aufpassen, dass sie möglichst ein großes Spektrum an Meinungen, an Milieus, an Einstellungen, an Lebenswirklichkeiten wirklich abbilden. Und wir stellen fest, dass eben sehr viele Menschen, ohne dass sie jetzt gleich böse Pauschalangriffe fahren, auch unzufrieden sind damit, dass ihre Lebenswirklichkeit so nicht abgebildet wird.
Tanjef Schulz, seit 2 Jahren Professor für Journalismus an der Universität in Mainz, davor viele Jahre Redakteur der Süddeutschen Zeitung in München. Zwischendurch, glaube ich, auch mal eine Promotion zum Thema die Geschwätzigkeit in den deutschen Talkshows. Stimmt's?
Ja, hieß nicht Geschwätzigkeit, aber es ging letzten Endes ums Palaver und okay. Um die Rationalität, ja.
Was haben Sie damals untersucht?
Na, ich habe mir tatsächlich Talkshows auch angeschaut und die nach so einem Raster untersucht, aber auch einen größeren theoretischen Vorbau, ja, der so eher aus der Habermas-Schule kommt, gemacht. Und das Ergebnis war, das Einfachste ist ja sozusagen Talkshows niederzumachen und zu sagen, ja, alles totaler Quatsch und Palaver, kann ich auch nachvollziehen, dass das viele nervt. Vielleicht haben wir auch zu viele Talkshows. Aber so ganz unsinnig ist es eben dann doch wiederum nicht und so ganz irrational und so ganz unargumentativ, was da in manchen zu hören ist. Und ich glaube, dass sie schon auch eine wichtige Funktion spielen können in der Öffentlichkeit.
Hauptkritikpunkt ist, wenn ich es richtig sehe, ja immer, dass man sagt, also es ist immer gleiche Personal, die immer gleichen Gäste wandern von Talkshow zu Talkshow.
Da könnte man sich sicherlich mehr Vielfalt schon manchmal wünschen, ja, auf jeden Fall. Und natürlich diese ganze Inszenierung der Argumentation, die dann nie so richtig tief geht, ist sicherlich ein Problem. Aber es ist eben auch eine Möglichkeit, wo mal Politiker oder auch Experten wirklich am Stück ein bisschen länger reden können als sonst vielleicht in den Medien und wo sie auch unmittelbar aufeinander treffen und auch verschiedene Argumente gleichzeitig zu hören sind. Und das ist dann doch auch eine Chance.
Wenn wir in die Zukunft gucken, und Sie sind ja nun als Professor inzwischen für Journalismus dazu berufen, diesen Berufsstand etwas genauer zu bewerten, müssen wir schwarz sehen? Sehen Sie irgendwo am Horizont Hoffnungsschimmer, gerade auch beispielsweise für sowas wie die Tageszeitung?
Wenn ich mir meine Studierenden anschaue, dann habe ich eigentlich immer Hoffnung, weil die gehen da mit sehr großem Engagement oft ran, wollen in den Journalismus hinein und wollen das auch mit so einem richtigen Anspruch ausüben, diesen Beruf, der ja ein wunderbarer Beruf ist und der eine sehr große Wichtigkeit hat für unsere Gesellschaft. Da ist mir dann gar nicht so bang, aber insgesamt gibt es natürlich auch große Gefahren, die auch finanzieller Natur sind, weil wir eben so eine Art Gratiskultur entwickelt haben im Internet, die Leute nicht mehr bereit sind, Abos zu bezahlen. Und wir haben so auch so eine Gleichzeitigkeit von einerseits großartigen Leistungen im Journalismus, von investigativen Leistungen und andererseits aber auch so eine Verhunzung teilweise, weil die Ressourcen fehlen, teilweise weil das Internet alles immer schneller macht und teilweise auch oberflächlicher.
Würden Sie mir widersprechen, wenn ich sage, die Tageszeitung in der jetzigen Form wird es in 10 Jahren nicht mehr geben?
Würde ich nicht widersprechen, sie wird sich wandeln, aber es wird immer noch so etwas wie tagesaktuellen Journalismus geben und auch hoffentlich, und ich denke, das wird auch so sein, tiefgründigen Journalismus.
Auch in gedruckter Form?
Glaube ich, reduziert. Also die Wochenpresse wird mit Sicherheit noch sehr lange überleben. Ob es jetzt überall wirklich noch täglich eine Tageszeitung dann gibt, bezweifle ich.
Werden die Öffentlich-Rechtlichen überleben und werden sie so, wie sie jetzt sind, überleben?
Sie werden sich sicherlich verändern auch müssen, aufgrund gesellschaftlichen Drucks, aber auch, weil manches vielleicht nicht zeitgemäß ist. Sie werden sich vielleicht besinnen müssen, vielleicht ist das auch nur meine Hoffnung, auf wirklich Journalismus.
Die Schweizer werden über ihr öffentlich-rechtliches System, ich glaube, im März abstimmen. Ja. Was denken Sie, wie das ausgehen wird?
Ich denke schon, dass es eine Zustimmung noch gibt für dieses System, aber es zeigt, was für Schrammen dann da bleiben, wenn da doch eine große Zahl auch dagegen stimmt.
Wir sind am Ende der Sendung. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank Ihnen.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Tanjef Schulz.
Eins gehört. SWR1.